Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Figurile Europei.
Europäische Ansichten.
Europa.
Bulgarien ganz im Norden. Hier liegt die Insel Persin, mitten in der Donau. Ein Naturparadies, findet der Bürgermeister von Belene, einer kleinen Stadt ganz in der Nähe.
Über den Naturpark Persina lässt sich sagen, dass dieser das größte flächendeckende Feuchtbiotop in ganz Bulgarien ist. Derzeit zählen wir über 270 Vogelarten. Es gibt Pelikane und Seeadler. Wir haben außerdem Kormorane und schwarze Störche.
Für manche aber ist Persin etwas ganz anderes.
Du bist die Jüngste von uns hier. Du wirst überleben. Du musst später von dem Grauen erzählen. Und du musst den kommenden Generationen davon berichten, was wir hier erlebt haben.
Jeder, der dieses System, diesen Fleischwolf durchlaufen hat, ist als Person, als Mensch nicht ganz heil geblieben. Die Persönlichkeit wurde einfach zerstört. Und jeder, der behauptet, unversehrt geblieben zu sein, der lügt. So etwas hat es nicht gegeben.
15.000 Menschen waren zwischen 1949 und 1987 auf der Insel Persin interniert, als Gefangene des kommunistischen Straflagers bei Belene. Bauern, Anarchisten, Regimekritiker, Geistliche, Muslime, Jugendliche, die westliche Kleidung trugen, Menschen.
Die Opfer der Utopie, Belene und die Schatten des Kommunismus in Bulgarien. Eine Sendung von Rainer Breuer.
Montagmorgen, wenig Verkehr, keine Menschenmengen. Im Park neben dem Rathaus malen ein paar Kinder auf dem Asphalt mit bunter Kreide, andere schaukeln, während die Großväter auf den Bänken sitzen und über Alltagsprobleme klagen. Belene ist eine kleine, ruhige Stadt, wo selbst an Wochentagen nicht viel los ist. Etwas mehr als 6.000 Menschen leben hier im Norden Bulgariens, direkt am Donauufer.
Warm,
sagt Pater Paolo Cortesi. Er gießt die Pflanzen vor der katholischen Kirche, barfuß. Der Asphalt brennt. Es ist ein heißer Sommertag. Bis zu 36 Grad werden diese Woche erwartet.
Guten Morgen. Auf Wiedersehen. Eins, zwei, drei. Ausgang, Ausfahrt. Na Magistrale. Ausgang, Ausfahrt.
Pater Cortesi begrüßt auf Deutsch, wechselt dann aber doch schnell ins Bulgarische. Dabei ist seine Muttersprache eine ganz andere. 2010 wurde der gebürtige Italiener von seinem Orden nach Belene geschickt. Der heute 50-Jährige hat sich schnell heimisch gefühlt. Im mehrheitlich orthodoxen Bulgarien ist die Stadt eine Ausnahme. Seit dem 17. Jahrhundert beheimatet Belene eine der größten Gemeinden bulgarischer Katholiken. Um der Hitze zu entgehen, verlagern wir das Gespräch in die Kirche. Es ist angenehm frisch. Die dicken, weißen Fassaden sorgen für die ersehnte Kühle an diesem Tag. Vor Cortesis Ankunft war die Gemeinde nicht besonders aktiv, die Kirche dem Verfall überlassen. Heute finden fast täglich Liturgien statt. Die erste Aufgabe des italienischen Pfarrers war die Renovierung des Gotteshauses. Auf das Ergebnis ist Paolo Cortesi sehr stolz.
Was direkt auffällt, sind die Abbildungen auf den Fenstern. Früher waren das einfache, transparente Glasscheiben. Jetzt, wo die Kirche dem Märtyrer Evgeni Bosilkov gewidmet ist, haben wir ihn und 16 weitere Märtyrer auf den Fenstern abgebildet. Da sind welche, die in Auschwitz durch die Nazis ermordet wurden. Zwei bulgarische Gläubige, die von den Kommunisten getötet wurden. Der evangelische Pastor Dietrich Bonhoeffer ist hier. Ebenso der russische Priester Pavel Florensky, der im Gulag ermordet wurde. Wenn wir zu den Fenstern blicken, schauen wir eigentlich in den Himmel. Dort sind unsere Sterne, unsere Märtyrer, die nur wegen ihres Glaubens ermordet wurden.
Evgeni Busiukow war ein bulgarisch-katholischer Geistlicher. Geboren 1900 in Belene, studierte er in den 20er Jahren in den Niederlanden, Belgien und schließlich in Rom. Zurück in Bulgarien war er besonders in der Jugendseelsorge aktiv. Im Zweiten Weltkrieg verhalf er jüdischen Menschen zur Flucht. Als 1944 die Rote Armee Bulgarien besetzte und ein kommunistisches Regime etabliert wurde, begann schnell die systematische Verfolgung von Geistlichen aller Religionen.
Evgeni Bosilkow versuchte durch freundliche Briefe die Rechte der Kirche zu verteidigen. Das Recht, mit Jugendlichen zu arbeiten, das Recht auf Besitz, auf Häuser oder Landwirtschaft, aber ohne Erfolg. Es gab eine massive Repressionspolitik gegen die Kirche. Die sollte in ihre Schranken verwiesen oder sogar zerschlagen werden.
Evgeni Busiukow wird damals vom kommunistischen Regime unter Beobachtung gestellt. Seine Akte ist mehrere tausend Seiten dick, sagt Pater Cortesi, und zeigt auf ein Gemälde des bulgarischen Priesters, das direkt am Eingang der Kirche hängt. Cortesi kennt Busiukows Geschichte in allen Details. 1952 wird der Geistliche festgenommen und gefoltert. Einige Monate später, nach einem fingierten Strafprozess, in Sofia hingerichtet. Eine halbe Stunde vor Mitternacht. Die große Turmuhr an der Fassade der Kirche in Belene zeigt heute immer genau diese Uhrzeit.
Alle kommen hier in die Kirche und sagen, die Uhr geht nicht richtig. Ich sage dann, oh doch, sie geht, sie erfüllt ihre Funktion. Aber sie zeigt nicht unsere Zeit, sondern erinnert uns daran, was in der Vergangenheit passiert ist.
Dass ihn die Vergangenheit hier in Belene so viel beschäftigen wird, sagt Pater Cortesi, hätte er nicht gedacht. Aber dass sie auch für die Menschen in der Stadt kaum eine Rolle spielt, das habe ihn wirklich überrascht. Schließlich befand sich während der kommunistischen Herrschaft auf der nahegelegenen Donauinsel Persin das berüchtigte Zwangsarbeitslager, in dem Zehntausende Menschen gefangen gehalten wurden.
Ich habe mit der Zeit langsam den historischen Kontext verstanden und wundere mich immer noch, wieso hier die Erinnerungskultur fehlt. In Rumänien wurde zum Beispiel kurz nach der Wende das Memorial Sighet gebaut, eine Gedenkstätte für die Opfer des Kommunismus. Hunderttausende besuchen sie jährlich. Auch bei uns in Italien gibt es viele solche Erinnerungsorte. Aber hier in Bulgarien sind viele Sachen umstritten. Es fällt mir schwer, das zu verstehen. Und ich hoffe, dass Belene und die Donauinsel, auf der sich das kommunistische Lager befand, zu einem solchen Ort der Erinnerung werden. Sie sind ein Zeichen des Leids, der Ungerechtigkeit. Insel des Terrors. Belene hat viele Namen.
Direkt neben dem Gotteshaus zeigt mir Paolo Cortesi das kleine Museum, das er hier eingerichtet hat. In einigen wenigen Regalen, sorgfältig einsortiert, stehen historische Bücher über Terrorregime und Diktaturen auf Deutsch, Italienisch, Englisch, Bulgarisch. Der kleine improvisierte Raum misst gerade einmal 20 Quadratmeter. Die Decke ist niedrig. Auf dem Boden, gleich neben der Tür, liegen die Überreste von Amphoren aus der Römerzeit. Die findet man am Ufer, wenn der Donaupegel ganz niedrig ist, sagt Paolo Cortesi. Und geht weiter. Direkt neben dem improvisierten Museum ist eine Bildungsstätte. Auf Initiative des Pfarrers gibt es hier Lesungen und Kinoabende. Nicht nur, aber auch zu Themen wie Erinnerungskultur und Aufarbeitung. Doch nicht jeder in der kleinen Stadt will über die kommunistische Vergangenheit reden. Nicht jeder findet das Engagement des Pfarrers gut.
In den ersten Jahren haben mir die Menschen hier gesagt, hör auf, dem Image von Belene zu schaden. Ich sage dann, vielleicht haben eher die Kommunisten dem Image der Stadt geschadet. Ich will hier was Positives aufbauen, Bildungsarbeit machen. Das ist eine psychologische Reaktion, die Vergangenheit vergessen zu wollen. Aber ich will aus einem Ort des Vergessens einen Ort der Erinnerung machen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Im Moment stehen die Zeichen hier auf Apathie. Die Leute haben Angst, sich zu streiten.
Musik
Die ersten Gläubigen kommen für die Abendmesse. Überwiegend ältere Damen eilen in die kühle Kirche. Niemand will zu spät sein. Cortesi hat sein Messgewand angelegt. Der Gottesdienst beginnt. Von der Kirche in Bellene aus sind es nur ein paar hundert Meter bis zu einer Pontonbrücke. Sie führt über die Donau zur Insel Persin. Es scheint, als hätten die Vögel das Flussufer und die Insel für sich allein. Eine sumpfige Landschaft, die in Teilen regelmäßig überschwemmt wird. Ideale Bedingungen zum Nisten und Brüten. Nur 5 Minuten Fußweg über die Brücke und schon hat man das andere Ufer erreicht. Um ins Innere der Insel zu gelangen, braucht es allerdings 20 Minuten mit dem Auto. Der holprige Weg führt durch ein Dickicht an Bäumen und Büschen. Dann tauchen die Überreste von Gebäuden auf. Michail Marinov steht vor einem verfallenen, zweistöckigen Gebäude. Um ihn herum eine Gruppe junger Menschen. Viele Jahre hat Marinov im Ausland gelebt, darunter auch in Deutschland und England. 2014 kehrte er in seine Heimatstadt Bellene zurück und gründete mit einigen wenigen Einheimischen eine Stiftung zur Erinnerung an die Opfer des Kommunismus. Die Gruppe heute besteht aus 22 Jugendlichen aus ganz Bulgarien.
Bis 1949 konnten die Menschen aus Bellene frei über die Insel verfügen. Bellene war damals noch ein kleines Dorf. Die Leute haben hier ganzjährig ihre Tiere weiden lassen. Es gab über 1000 Bienenstöcke. Der Ort war attraktiv für die Jagd und Fischerei. Es gibt hier unheimlich viel Wild. Früher hat die Donau diese Insel regelmäßig überflutet. Das Wasser hat sich anschließend in Teichen gesammelt, die voller Fische waren. Unsere Großväter erzählten uns, wie sie mit den Karren herkamen und nur einmal mit großen Körben abschöpfen mussten und schon war der Karren voll mit Fisch. Am 27. April 1949 wurde dann hier auf geheimen Beschluss der bulgarischen Kommunistischen Partei ein sogenanntes Arbeits- und Umerziehungswohnheim gegründet, heute bekannt als das Straflager Bellene.
Die Jugendlichen, die im Freien einen schattigen Platz gefunden haben, hören Marinov aufmerksam zu. Der zeigt auf ein Feld gegenüber, wo nichts außer Wildwuchs zu sehen ist. Dort, sagt er, waren die ersten Unterkünfte, die Ende der 1940er gebaut wurden. In die Erde eingegrabene Hütten mit niedrigen Decken und rudimentären Dächern aus Ästen, Stroh oder Farnen. Lungen- und Rippenfellentzündungen waren bei den Gefangenen an der Tagesordnung. Später wurden stabilere Baracken erbaut, bis dann Ende der 1970er die Lagerinsassen in die zweistöckigen Gebäude umgezogen wurden. Die sind heute die einzigen Überreste aus jener Zeit. Dabei war Persin nicht die einzige Insel in der Donau, die damals für den Terror an der eigenen Bevölkerung zweckentfremdet wurde, erzählt Michail Marinov weiter.
Eine der anderen Donauinseln namens Predela, unweit von hier, wird in unsere Geschichte eingehen als der Ort, an dem die Leichname von gestorbenen Gefangenen vergraben wurden. Die Leichen kamen vom Festland, vom Lager in Lovec, wo Zwangsarbeit in einem Steinbruch verrichtet wurde. Auf der Insel Predela wurden die Körper der toten Gefangenen in flache Gräber geworfen. Aber dort gab es viele Wildschweine. Die haben das Blut schnell gerochen und die Leichen ausgegraben. Die menschlichen Überreste sind dann entlang der Donau bis zum rumänischen Ufer getrieben. Später wurden die Leichen dann deutlich tiefer und weiter im Inneren der Insel begraben.
Michail Marinov hat lange in der prallen Sonne vor der Gruppe gestanden und erzählt. Jetzt gehen die Jugendlichen in die beiden verfallenen Gebäude, einst Unterkunft für die Gefangenen. Einige Informationstafeln und Fotos erinnern hier an die Lagerinsassen.
Ich dachte erst, dass der Ort jetzt ja Ödland ist, ein x-beliebiges verlassenes Gebäude, das man, wenn man die Geschichte und den Kontext nicht kennt, nicht von irgendwelchen anderen verlassenen Gebäuden in Bulgarien unterscheiden könnte. Das hat mich darüber nachdenken lassen, wie wichtig es ist, dass eine Gesellschaft ihre Vergangenheit und in unserem Fall jetzt vor allem die kommunistische Vergangenheit kennt. Sie hat tiefe Wunden in uns hinterlassen, die wir bis heute nicht heilen können.
Erzählt ein junger Mann, der zum ersten Mal die Insel Persin besucht. Auch Michail Marinov, der selbst aus Belene kommt, war erst vor 10 Jahren zum ersten Mal hier auf der Insel. Seither beschäftigt er sich mit der Geschichte des Lagers. Ganz anders sei es bei den meisten Einheimischen, erzählt Marinov.
Es ist eher kein Thema hier. Man versucht, das unter den Teppich zu kehren. Das ist charakteristisch für die Leute hier. Einige sagen ganz offen, ach, hier gab es doch kein Lager, nur ein Gefängnis. Die Wahrheit ist, dass es hier auch ein Gefängnis für Kriminelle gab und immer noch gibt. Aber im Lager saßen zu 97% Menschen, die aus politischen Gründen hier interniert wurden. Ohne Urteil, weil sie als Verräter der Partei galten. Aber weil es eben auch ein Gefängnis gab, betrachten die Einheimischen sie alle als Kriminelle. Ich glaube, die Scham spielt dabei eine große Rolle. Man will nicht, dass Belene mit einem Ort des Terrors assoziiert wird. Und leider hat keine Regierung und auch wir als Gesellschaft nichts unternommen, um die Orte, an denen Menschen verscharrt wurden, ausfindig zu machen.
Doch auch wenn die Mehrheit die Vergangenheit ruhen lassen will, alleine ist Michail Marinov bei seiner Mission nicht. Luisa Slavkova teilt Marinovs Anliegen. Sie führt mich hinter das Gebäude. Äste versperren uns den Weg, der Boden ist verwittert. Sie zeigt mir die ehemaligen Toiletten der Gefangenen, die erst vor kurzem entdeckt wurden. Einfache Löcher im Boden, keine Privatsphäre. Vor 10 Jahren war Slavkova das erste Mal hier auf der Insel. Seitdem engagiert sie sich mit ihrer Nichtregierungsorganisation Sofia Plattform für Bildungsarbeit und historische Aufarbeitung. Jedes Jahr versammelt sie etwa 20 Jugendliche aus ganz Bulgarien und begleitet sie nach Belene, so auch in diesem Sommer.
Als junger Mensch 7 Tage an diesem Ort zu verbringen, das verändert dich in irgendeiner Weise. Du kannst nicht hier sein, dich intensiv mit der Geschichte beschäftigen und dann nachher als dieselbe Person nach Hause fahren. Vielleicht realisiert man es nicht direkt, vielleicht erst nach Jahren, aber das ist egal, denn es ist einfach einer dieser Momente, die es im Leben nicht oft gibt. Die Jugendlichen hier sind in einem Alter, wo noch die Möglichkeit besteht, dass ihre Haltung und Ansichten verändern. Es gibt junge Menschen, die uns nach ihrem Aufenthalt hier schreiben, dass sie erst hier verstanden haben, dass sie Opfer von Propaganda sind. Das ist etwas, was man von älteren Menschen nicht so oft hört.
Die Jugendlichen, Luisa Slavkova und Michail Marinov, machen sich jetzt bereit, die Insel wieder zu verlassen. Einen Moment lang die Eindrücke sacken lassen, bevor das Programm in Belene weitergeht.
Thank you.
Ein kleiner Konferenzraum in einem Hotel in Bellene. Es herrscht geschäftiges Treiben. Nach ihrem Besuch auf der Insel verarbeiten die Jugendlichen ihre Eindrücke. Ausgedruckte Texte, Bilder, Skizzen und Stifte sind auf dem Boden verteilt. Plakate werden angefertigt, Stichpunkte für Referate notiert. In kürzester Zeit haben sie hier so viel erlebt, so viel Neues kennengelernt. Sie alle sind zum ersten Mal in Bellene. Einige von ihnen hatten schon von dem kommunistischen Lager gehört, doch nur wenige haben sich intensiv damit beschäftigt.
Nur ein ganz kleiner Teil meiner Mitschüler interessiert sich für das Thema. Eigentlich nur die Freunde, die sich allgemein für Geschichte, Politik und Menschenrechte interessieren, aber es sind wirklich sehr wenige.
Um ehrlich zu sein, haben wir kaum etwas dazu in der Schule gelernt. Und das lag nicht unbedingt an meinem Lehrer, der sehr engagiert war, sondern daran, wie das Bildungsministerium den Geschichtsunterricht vorschreibt. Die vorgesehene Unterrichtszeit für dieses Kapitel unserer Geschichte ist total unzureichend.
Im Lehrplan ist nicht nur die Zeit für diese historische Periode knapp bemessen, auch die Lehrinhalte zum kommunistischen Regime beschränkten sich lange Zeit auf wenige Jahreszahlen und Namen. Erst 30 Jahre nach der Wende hatten zivilgesellschaftliche Organisationen Erfolg. Vor ein paar Jahren wurden wichtige Fakten und vor allem einordnende Texte über das Regime in Bulgarien in die Schulbücher aufgenommen. Besuche von Erinnerungsstätten, von denen es in Bulgarien ohnehin sehr wenige gibt, sind aber nicht vorgesehen. Eine Lücke, die Luisa Slavkova füllen möchte.
Die Geschichten, die in Bulgarien über den Kommunismus erzählt werden, klingen in etwa so. Ach komm, so schlimm war es nicht. Wir hatten doch ein kostenloses Gesundheits- und Bildungssystem. Ja, aber auch im heutigen Bulgarien ist das kostenlos. Man muss sich doch fragen, welchen Preis haben wir für diese sogenannten Errungenschaften des Kommunismus gezahlt? Ich gebe immer dieses eine Beispiel. Stellt euch eine Waage vor. Auf der einen Seite haben wir den Mythos von der Banitschka, dieser sehr beliebten bulgarischen Backware, die damals nur 5 Stotinki gekostet hat. Und auf der anderen Seite, da sind die 15.000 Menschen, die in Bellene interniert waren. Wie kommen wir als Gesellschaft zu dem Schluss, dass die 5 Stotinki Banitschka mehr wiegt? Wenn wir nicht wissen, was uns diese sogenannten Errungenschaften des Kommunismus gekostet haben, die ältere Bevölkerung, weil sie der Propaganda ausgesetzt war, und die jüngere, weil in der Schule nicht darüber gesprochen wurde, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wie diese Frage nach der Banitschka beantwortet wird.
Luisa Slavkova spricht konzentriert und fundiert. Sie hat in Deutschland studiert und beobachtet. Wie geht Deutschland mit seiner Vergangenheit um? Wie funktioniert historische Aufarbeitung dort? Und was kann man davon in Bulgarien anwenden?
Je größer das Unwissen, desto verbreiteter die individuellen Erinnerungen und Einzelmeinungen, die wir in Bulgarien rauf und runter hören. In Deutschland ist es anders. Da gab es zuerst eine historische Aufarbeitung, die öffentlich, institutionell und wissenschaftlich gemacht wurde. Jetzt gibt es dort Raum für persönliche Geschichten, denn jeder Mensch kann damals ja auch schöne Momente erlebt haben. Barfuß laufen, erste Liebe, Familie gründen. Aber diese schönen Erinnerungen dürfen nicht das Narrativ vom Kommunismus dominieren. Ja, man sollte ihnen Platz einräumen. Jeder hat das Recht auf persönliche Erinnerungen. Aber es muss klar sein, was der Preis dafür war.
Seit vielen Jahren kämpfen Luisa Slavkova und ihr Team für die Anerkennung des Zwangsarbeitslagers auf der Insel Persin als nationale Gedenk- und Erinnerungsstätte. Und seit ebenso vielen Jahren schieben die zuständigen Ministerien die Entscheidung vor sich her.
Ich weiß nicht, wieso sich das noch hinzieht. Ich habe vor 2 Monaten mit dem Kulturministerium gesprochen. Es hieß, die zuständige Kommission würde noch auf den Startschuss warten. Es gibt aber keine Frist und auch keine Sanktionen. Und natürlich sind wir alle, die sich für die historische Aufarbeitung einsetzen, über den neuen Status von Buzluca verärgert. Das ist ein riesiges Gebäude auf einem Gipfel im Balkangebirge. Damals vom Regime erbaut zu Propagandazwecken. Da hat einer der Kongresse der bulgarischen kommunistischen Partei stattgefunden.
Wenn du da reingehst, siehst du immer noch Hammer und Sichel, das Paradesymbol der kommunistischen Propaganda. Dieses Gebäude wurde neulich als Kulturdenkmal anerkannt. Und zwar von einer Interimsregierung, ernannt vom jetzigen Präsidenten Bulgariens.
Der amtierende bulgarische Präsident wurde von der bulgarischen Sozialistischen Partei aufgestellt, die aus der ehemaligen kommunistischen Partei hervorgegangen ist. Er fällt auf mit prorussischen Äußerungen. Die Krim etwa, findet er, sei de facto russisches Territorium. Kaum jemand war überrascht, als seine Interimsregierung nun Buzluja, das Symbol der kommunistischen Herrschaft in Bulgarien, zum Kulturdenkmal ernannt hat. Inzwischen findet dort im Sommer sogar ein Musikfestival statt. Die Vergangenheit des Ortes wird fast vollständig ausgeblendet. Ein 90-jähriger Mann, groß gewachsen, im schwarzen Anzug, hat inzwischen im kleinen Konferenzraum in dem Hotel in Belene Platz genommen. Nikola Daskalov heißt er. Sein Vorsatz, von der kommunistischen Vergangenheit erzählen. Immer und immer wieder, solange er kann und solange ihm jemand zuhört. Heute ist er nach Belene gekommen, trotz der langen Autofahrt von Sofia und trotz der extremen Hitze. Nun sitzt er da vor den Jugendlichen und blickt zurück auf seine Zeit als Lagerinsasse im Straflager auf der Insel Persin. Die Teilnehmer sind still, hören zu, machen sich Notizen über das, wovon sie im Geschichtsunterricht fast nichts erfahren haben. Hat Nikola Daskalov seine Geschichte schon einige Monate zuvor erzählt, in Sofia. Denn es war unklar, ob er es auch diesen Sommer wieder nach Belene schaffen würde. 3 bis 4 Stunden Autofahrt, für einen 90-Jährigen eine große Anstrengung. Er empfängt mich in seinem Apartment in der ersten Etage eines 5-stöckigen Gebäudes, etwas abseits vom Stadtzentrum.
Jede Monate hat 2 Seiten.
Alles habe 2 Seiten, sagt er. Meine Verspätung habe ihm ausreichend Zeit beschert, sich auf den Besuch vorzubereiten. Kaffeetassen, Zuckerdose und Pralinen stehen schon bereit. Er freut sich auf das Interview. Wir setzen uns aufs Sofa und Nikola Daskalov blickt weit zurück. Auf den September 1944. Die Sowjetunion hat Bulgarien den Krieg erklärt. Wenige Tage später marschiert die Rote Armee in das Land ein. Für Nikola Daskalov beginnt damals sein 11. Lebensjahr.
Am 9. September, mein
An meinem Geburtstag, am 8. September, kam mein Vater gegen 15 Uhr nach Hause. Er meinte zu meiner Mutter, dass ein sehr guter Freund ihm dringend geraten hätte, das Land schnell zu verlassen. Dieser Freund hat ihm auch ein paar Adressen in der Türkei gegeben. Mein Vater hat sich am selben Tag einen Gehaltsvorschuss auszahlen lassen und uns das Geld gegeben. Dann hat er sich verabschiedet und mir seinen Füller geschenkt. Die Armbanduhr hat er meiner Mutter gegeben.
Nikola Daskalov erzählt vor allem von seinem Vater, der habe ihm später im Leben immer gefehlt. Vor dem Einmarsch der Roten Armee 1944 war Daskalovs Vater Gouverneur einer Großstadt in Bulgarien. Unter den neuen Machthabern muss er wie andere frühere Staatsbedienstete um sein Leben bangen. Daskalovs Vater versucht zu fliehen, aber ohne Erfolg. Er versucht, sich das Leben zu nehmen, auch das gelingt ihm nicht. Schließlich wird er in einem Schauprozess zum Tode verurteilt und am 10. Februar 1945 erschossen.
Nichts zugegangen, не беше разрешено. Поручите се присъдата някъде към 1 часа и вечерта към
Wir durften uns nicht von ihm verabschieden. Das Urteil wurde gegen 1 Uhr mittags verkündet und am selben Abend gegen 10 Uhr wurden er und die anderen Todeskandidaten zum Zentralfriedhof in Plovdiv gebracht. Dort war schon eine Grube ausgehoben und da hat man sie erschossen. Am nächsten Morgen war die Grube noch nicht ganz mit Erde bedeckt, aber Milizionäre sorgten dafür, dass sich die Angehörigen nicht nähern konnten. Ein Mann kam zu meiner Mutter. Er stellte sich als der Hauptverwalter des Friedhofs vor. Er sagte, Herr Daskalow wäre der 7. in der Reihe gewesen. Er sei gegenüber diesem Bäumchen gefallen. Später wurde der Zentralfriedhof vergrößert. An diese Stelle kamen neue Gräber. Wohin sie die sterblichen Überreste meines Vaters geworfen haben, weiß niemand mehr.
Nach der Exekution des Vaters werden der kleine Nikola und seine Mutter aus der Großstadt zwangsumgesiedelt. Eine gängige Methode der kommunistischen Machthaber. Unliebsame Menschen sollen raus aus den Großstädten. Nikola und seine Mutter ziehen aufs Land. Er besucht ein Gymnasium, auch dort wird er als Sohn eines sogenannten Volksfeindes entsprechend behandelt. Daskalow erinnert sich noch gut an die Schikanen durch Lehrer und Mitschüler. Trotzdem schafft er den Schulabschluss. Doch ein Gespräch mit Freunden über eine mögliche Flucht über Jugoslawien in den Westen wird ihm zum Verhängnis.
Es hat sich herausgestellt, dass von den insgesamt 5 Personen, die darüber gesprochen haben, 3 mit der Staatssicherheit kollaboriert haben und der 4. wurde im Nachhinein zur Zusammenarbeit gezwungen. Als ich ihn viele Jahre später, kurz vor seinem Tod, wieder traf, merkte ich, dass ihm das schwer auf dem Herzen lag.
Nikola Daskalow wird als einziger festgenommen. Mit 18 Jahren landet er im Lager bei Belene.
Es gab dort nur noch einen, der jünger war als ich. Ich kenne seinen richtigen Namen nicht mehr. Wir nannten ihn Persincho, nach Persin. So heißt die Insel, auf der sich das Lager befand. Dieser Spitzname kam daher, weil dieses Kind nie wirklich Freiheit gekannt hat. Er war 10 oder 11, als er dort interniert wurde. Seine Eltern hatte man liquidiert. Jeder, der dieses System, diesen Fleischwolf durchlaufen hat, ist als Person, als Mensch nicht ganz heil geblieben. Die Persönlichkeit wurde einfach zerstört. Und jeder, der behauptet, unversehrt geblieben zu sein, der lügt. So etwas hat es nicht gegeben. Das Hauptziel der Inhaftierung war aber nicht nur die Zerstörung des Einzelnen. Das Lager war auch ein Mittel der Machthaber, um das andere große Ziel zu erreichen, nämlich den Teil der Bevölkerung, der nicht interniert war, zu kontrollieren, ihre Wahrnehmung zu manipulieren, ihnen einzuimpfen, dass es nicht gut ist, wenn du bestimmte Sachen weißt. Es ist besser, du schließt die Augen und drehst dich um. Viele Menschen, die in solchen Regimen aufgewachsen sind, haben genau diesen Weg gewählt. Sie dachten, das System hätte sie verschont. Aber das stimmt nicht. Das war auch eine Art von tiefem seelischem Verfall.
Zu der Zeit, in der Daskalow in Belene gefangen war, Anfang der 1950er Jahre, waren ungefähr 3000 weitere Menschen inhaftiert. Bis 1987 wird die Zahl auf insgesamt 15.000 anwachsen. Bauern, Regimekritiker, Anarchisten, Geistliche, auch junge Menschen, die westliche Musik hören oder ungewöhnliche Klamotten tragen, geraten ins Visier der Mächtigen. Sie werden Hooligans genannt, als verwahrlost und verkommen beschimpft. Rund 1700 Jugendliche landen auf der Insel Persin. In den letzten Jahren, in denen das Lager besteht, sind es vor allem bulgarische Muslime und Menschen aus der türkischen Minderheit, die gefangen gehalten werden, weil sie sich der Assimilierungspolitik des Regimes widersetzt haben. Arbeits- und Umerziehungswohnheim hieß das Lager im kommunistischen Jargon. Es bedeutete für die Gefangenen körperliche Schwerstarbeit und mentale Erniedrigung. Zu den Foltermethoden gehörte es, Menschen nackt der prallen Sonne und der Mückenplage auszusetzen. Eine andere Folter war der Karzer, ein tiefes Loch in der Erde, in dem die Gefangenen Stunden, manchmal tagelang stehend ausharren mussten. Das Galoff erinnert sich.
Zu unserer Arbeit gehörte das Räumen des Küstenstreifens und der Bau eines Deiches entlang der gesamten Insel. Aber das konnte gar nicht gelingen, weil die Donau bei jeder Flut alles wieder wegspülte. Die ganze Insel besteht aus Löss. Darauf kann man keinen Deich errichten, weil es von Wasser leicht ausgespült wird. Außerdem haben wir mit sehr primitiven Geräten gearbeitet. Für den Abtransport der Erde hatten wir noch nicht mal Karren. Zwei Menschen mussten eine Trage schleppen, auf die wir je 50 bis 60 Kilo Erde gepackt hatten. Die Idee war, alles auf sehr niedrigem, primitivem Niveau zu halten. Die Menschen sollten gedemütigt werden. Sie wollten moralischen Druck ausüben. Uns haben sie Ungeziefer genannt.
Nikola Daskalow macht lange Pausen, sein Blick weit in der Ferne, als ob sich alles vor seinen Augen noch einmal abspielen würde. Damals, 1953, herrscht politisches Tauwetter und er wird aus der Gefangenschaft entlassen. Er überlebt Belene, aber wirklich frei ist er da immer noch nicht.
Eine hitre Historie.
Es war eine ausgeklügelte Sache. Bei der Entlassung kriegst du ein angebliches Standarddokument, was du unterschreiben musst. Zuvor musst du es laut vorlesen. Darin steht, dass du deine Fehler einsiehst und nicht mehr wiederholen wirst und so weiter und so fort. Und dann steht am Ende dieser Satz, dass du dich verpflichtest, es den Behörden mitzuteilen, solltest du ein ähnliches Verhalten bei anderen feststellen.
Also das Einverständnis zur Kollaboration mit der Staatssicherheit. Wer die Unterschrift verweigert, muss mit weiterer Willkür durch den Staat rechnen. Nikola Daskalow unterschreibt.
Was für eine Erniedrigung. Wirklich, was für eine Erniedrigung. Ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich dabei gefühlt habe. Viele Jahre später habe ich es einem Freund anvertraut und dabei fast geweint. Er meinte, schau mal, wenn du der Hölle entkommen willst, musst du mit dem Teufel tanzen. Er wollte mich beschwichtigen, aber bei mir hat das nicht gewirkt. Das war damals einfach eine Zersetzung der Persönlichkeit. Egal, wie viele Jahre seitdem vergangen sind, es bleibt eine unheilbare Wunde in deiner Seele.
Fast 3 Stunden dauert unser Gespräch. Draußen vor Daskalows Apartment eilen Menschen mit Regenschirmen vorbei. Es hat angefangen zu regnen. Der Berufsverkehr füllt die Straßen von Sofia und wir verabschieden uns. Vielleicht bis zum Sommer in Belene, sagt Daskalow, wenn es die Gesundheit erlaubt. Das Rathaus von Belene ist ein altes, zweistöckiges Gebäude. Vor dem Eingang steht ein Blumenladen, daneben ein kleiner Kiosk. Drinnen grüßt die Dame am Empfang freundlich und weist den Weg zum Bürgermeisterbüro in der ersten Etage. Die Kühle der dicken Fassade macht die Hitze erträglich. Im Vorzimmer eine Replik eines thrakischen Goldfunds aus der Spätbronzezeit, der auf der Insel Persin ausgegraben wurde. Der Bürgermeister Milen Dulev, Anfang 50, gebürtig aus Belene, hat vor wenigen Wochen seine schon bereits dritte Amtszeit angetreten. Werbeposter, Broschüren und Karten von der Region liegen auf seinem Tisch. Er erzählt gerne von Belene und der Umgebung, von den historischen Funden, der atemberaubenden Natur und den arbeitstüchtigen Belenčani.
Über den Naturpark Persina lässt sich sagen, dass dieser das größte flächendeckende Feuchtbiotop in ganz Bulgarien ist. Derzeit zählen wir über 270 Vogelarten. Es gibt Pelikane und Seeadler, die auf den geschützten Inseln Mirka und Kitka nisten. Da ist für Menschen der Zutritt verboten. Wir haben außerdem Kormorane und schwarze Störche. Dann gibt es noch das Kastell Dimum. Es ist eines der wenigen, das während der gesamten römischen Herrschaft bestanden hat. Es wurde als Zollanlage benutzt und insgesamt 5-mal wieder aufgebaut. Die Römer nannten die hiesige Bevölkerung Demensi. Das bedeutet der Stamm des Nebels. Hier lag während eines Großteils des Jahres dichter Nebel. Bis zu 40 Tage in Folge soll es keine Sonne gegeben haben. Durch den Klimawandel hat sich das geändert. Wir haben jetzt immer weniger Nebeltage hier.
Der Bürgermeister blättert in Werbebroschüren, zeigt auf Poster, die die Ortschaft von ihrer besten Seite zeigen. Aktuell werden auf Betreiben des Bürgermeisters sogar Sondierungen für Mineralwasserquellen durchgeführt. Belene soll ein Wellness- und Spa-Zentrum werden. Milen Dulev hat viele Ideen, viele Ziele, doch über das kommunistische Arbeitslager spricht er ungern und nur auf Nachfrage. Ob die Erinnerung an die Opfer lebendig gehalten werden soll, will ich wissen.
Also im Allgemeinen gibt es hier unterschiedliche Thesen. Offiziell hat das Lager von 1949 bis 1959 bestanden. Und ja, die Erinnerung daran muss man bewahren. Wobei natürlich jede Macht mit guten und schlechten Seiten kommt. Aber in der Stadt wird die These, dass es hier ein Lager gab, nicht so richtig akzeptiert, obwohl es Beweise dafür gibt. Vielleicht sind einige Sachen, die jetzt über das Lager erzählt werden, übertrieben. Aber jeder soll seine eigene Sichtweise haben dürfen, sich auf seine Weise eine eigene Meinung bilden. Schließlich wird die Geschichte ständig verändert, was eigentlich nicht gut für die Geschichte selbst ist.
Das Lager, sagt Milen Dulev, hätte bis 1959 existiert. Eine gängige Auffassung in der Stadt, die sich aber nicht mit den Dokumenten deckt. In der Tat wird das Lager im Jahr 1959 geschlossen, doch nur 5 Jahre später, 1964, wird es erneut in Betrieb genommen. Bis zur endgültigen Schließung im Jahr 1987 werden dort noch weitere 1000 Menschen inhaftiert. Eine andere weit verbreitete Fehlannahme ist, dass es lediglich ein Gefängnis auf der Insel gab und kein Lager, in dem Regimekritiker und andere Menschen ohne Urteil inhaftiert wurden.
In der ersten Phase des Bestehens des Lagers hatten die Dorfbewohner aus Belene nichts damit zu tun. Aufseher und Lagerführung kamen von außerhalb. Erst später, als das Gefängnis gegründet wurde, haben Einheimische dort gearbeitet. Davor lebten sie ganz abgeschottet davon und wussten nicht, was dort passiert, offiziell. Inoffiziell wussten sie es vielleicht schon, aber offiziell nicht. Und ja, man will das Lager-Image hier nicht haben. Wir wollen unser eigenes Image von Belene schaffen. Da muss das Lager auch dazugehören, aber es soll nicht das grundlegende Element unserer Identität sein.
Für die Kollaboration im Lager wurde nach 1989 niemand rechtskräftig verurteilt. Einige Täter saßen zwar in Untersuchungshaft, auch Aufseher aus Belene, doch die Verfahren wurden eingestellt. Zum Abschied zeigt mir der Bürgermeister Urkunden und Flaggen von Partnerstädten. Er schenkt mir Poster und Broschüren vom Naturschutzgebiet Persina. Auch eine Tasse mit einem Schwan drauf überreicht er mir und verabschiedet mich freundlich. Elsa Germanova öffnet eine Packung Kekse und zündet eine Kerze an. Daneben die Traueranzeige ihrer Mutter Svetlana Germanova. Eigentlich wollten die alte Dame und ich uns treffen, doch wenige Wochen zuvor starb sie im Alter von 95 Jahren. Dabei wollte sie mir so vieles aus ihrem Leben erzählen. Frauenlager, Zwangsumsiedlungen, Verfolgungen, wie das kommunistische Regime ihr das Studium verbot und vieles mehr. Nun sitze ich mit ihrer Tochter in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt Pernik, etwa 40 Autominuten von Sofia entfernt. Hier haben sie bis vor kurzem zu zweit gelebt.
In ihr war kein bisschen Hass, trotz der Hindernisse im Leben. Trotz der ungeheuren Sachen, die sie im Leben durchgemacht hat, trug sie keinen Hass in sich. Das wollte sie nicht zulassen.
Erinnert sich die Tochter und zeigt mir die Lieblingsecke ihrer Mutter in der Wohnung. Eine kleine Couch mit einer weichen Decke.
Hier saß sie den ganzen Tag und las die Tagespresse. Ich musste ihr jeden Morgen alle Zeitungen kaufen. Sie las bis zum Abend alles durch. Und wenn ich es mal einen Tag verpasst habe, ihr die Zeitungen zu kaufen, dann hatten wir ein Problem. Da oben übrigens siehst du die Fotos. Das hier ist mein Vater. Das hier sind ihre Enkelkinder. Und hier ist ein Foto von ihrer Urenkelin.
Dass Svetlana Germanova einmal so eine große Familie gründen würde, danach sah es in ihrem frühen Leben nicht unbedingt aus. Geboren wird sie 1928. Während des Zweiten Weltkriegs flüchtet sie sich ins Dorf der Großeltern. Dort trifft sie auf andere Gleichaltrige, die sich ebenfalls aus den Großstädten aufs Land gerettet haben. Sie lesen gemeinsam Bücher, sprechen über Politik und so freundet sich Germanova mit den Ideen des Anarchismus an, erzählt mir ihre Tochter.
Sie wusste am Anfang gar nicht, was das Wort Anarchist bedeutet. Sie fragte ihre Mutter und die soll ihr geantwortet haben, das sind Menschen, die von jeder politischen Macht verfolgt werden. Also nur weil meine Mutter als Jugendliche solche Bücher gelesen hat und sich gegen das kommunistische Regime geäußert haben soll, hat man sie ins Lager gesteckt. Das war ihre einzige Schuld. All jene, die sich damals weigerten, den neuen Machthabern zu dienen, hat man dorthin gebracht. Das ist schon die ganze Philosophie des kommunistischen Regimes. So sind sie an die Macht gekommen.
Bei einer groß angelegten Aktion gegen die anarchistische Bewegung in Bulgarien wird Germanova 1948 festgenommen. Zuerst kommt sie in das Lager Bosna im Nordosten des Landes. Drei Jahre später wird sie nach Belene verlegt.
Meine Mutter war auf der benachbarten Insel namens Grille. Dort war das Frauenlager. Heute kann kein Mensch mehr einen Fuß dorthin setzen. Die Insel ist unbewohnbar, verwaist. Und so war es meiner Mutter unmöglich, diesen Ort ein zweites Mal im Leben zu betreten. Nur wenn wir Belene besucht haben, konnten wir die Insel Grille, wo sie interniert war, von Weitem sehen.
Germanovas Tochter Elsa erzählt von der anstrengenden Zwangsarbeit, den unmenschlichen Bedingungen, der Mangelernährung und den strengen Wächtern. Ihre Mutter habe in den Jahren nach 1989 viel über diese Erlebnisse und Erinnerungen gesprochen. Insgesamt sind es 4 Jahre, die ihre Mutter in kommunistischen Lagern verbringt. 1952 wird sie entlassen. Doch wirklich frei wird sie erst 37 Jahre später mit dem Zusammenbruch des Regimes. Bis zur politischen Wende bleibt die Familie unter Beobachtung der Staatssicherheit. Schikanen, Erniedrigungen, Verbote und weitere Verhaftungen inklusive.
Aber Stein besche prebudovati v Minijatehnikum.
Mein Vater war Lehrer an der Fachschule für Bergbauindustrie und hat seine Schüler auf einer Exkursion anlässlich des Schulabschlusses begleitet. Auf dieser Exkursion wurde er direkt vor Ort, vor den Augen aller Anwesenden, verhaftet. Er kam nicht mehr von dieser Exkursion nach Hause zurück.
Der Grund, er habe eine Abschiedsrede am Grab eines Freundes gehalten. Der Freund war in den Augen der Partei ein Anarchist und Regimekritiker. Elses Vater wird zwangsumgesiedelt, weit weg von Svetana und den beiden Kindern. Er darf das Dorf nicht verlassen, seine Familie darf ihn nur einmal im Jahr besuchen. So geht das über mehrere Jahre. Elsas Bruder wird das Studium im Ausland zunächst verweigert. Die Familie wird kollektiv bestraft. Warum das ausgerechnet ihrer Familie passiert, kann Germanovas Tochter Elsa in ihrer Jugend nur schwer begreifen.
Als wir Kinder waren, hat unsere Mutter nicht darüber geredet. Es war ein Tabuthema. Es wurde in Rätseln gesprochen und mit irgendwelchen Zeichen. Aber die meiste Zeit wurde Stillschweigen bewahrt, damit wir Kinder es nicht verstehen. Ich habe nur Gesprächsfetzen mitgehört, aber konnte es damals nicht einordnen.
Erst Jahrzehnte später bekommt Elsa Antworten auf die vielen Fragen ihrer Kindheit. Die Mutter überreicht ihr eines Tages eine Schreibmaschine und bittet sie, ihr beim Tippen ihrer Memoiren zu helfen.
Sie hatte ihren Freundinnen im Lager ein Versprechen gegeben. Die Frauen dort, die alle viel älter waren als sie, haben ihr gesagt: Du bist die Jüngste von uns hier. Du wirst überleben. Du musst später von dem Grauen erzählen. Und du musst den kommenden Generationen davon berichten, was wir hier erlebt haben. Und meine Mutter hat bis zum Schluss dieses Versprechen gehalten. Es war die Mission ihres Lebens.
In ihrem Buch, das 2011 in einem kleinen Verlag in Bulgarien erschienen ist, hat Svetlana Germanova jedes Kapitel einer anderen Frau im Lager gewidmet. Im Epilog schreibt sie:
Ich frage mich, wieso die Menschen schweigen, wenn das Böse kommt.
Und sie endet mit den Worten:
Wir waren keine Heldinnen, aber wir wurden auch nicht besiegt.
Auf einen großen Leserkreis durfte Svetlana Germanova schon damals nicht hoffen. Das Leid, der Terror, die Lager, die Kontrolle über das Leben der Menschen, all diese Facetten des kommunistischen Regimes in Bulgarien verbleiben bislang in kleinen Diskussionsgruppen, sind Randnotizen in den Geschichtsbüchern und drohen in Vergessenheit zu geraten. Mehr noch, verklärt zu werden. Dabei zeigen die Archive und die Erzählungen der Zeitzeugen: Der Kommunismus war eine Utopie, doch seine Opfer waren real.
Die Opfer der Utopie, Belene und die Schatten des Kommunismus in Bulgarien. Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von Rainer Breuer. Regie Babette Michel, Ton und Technik Oliver Dannert, Redaktion Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunk-Produktion 2024.